Es ist wieder soweit. Was soll man sagen? Es ist wieder Popkultur-Beichtstuhlzeit. Und mit mir in der epischen Aufnahmekapsel befinden sich der einzig wahre, heute frisch ausgeschlafene, offensichtlich frisch geduschte und gegroomte Michael Michi Baumgartner.
Oh, hallo. Du hast einen super Reim anbringen können gleich. Es ist wieder soweit. Es ist Popkultur-Bachschulzeit. Aber deine Einleitung war auch sehr wunderschön, wie du.
Und als Dritter im Quartett, der ebenfalls äußerst fresche, gut aussehende The Voice, Marco Kopp.
Hallo, Christi. Meine Hobbys sind Wasser trinken und Hobbys ausdenken. Ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt immer.
Neu. Okay. Und Intros wiederholen.
Der vierte im Quartett ist wieder mein neues Mikrofon, das ich nach der letzten Mal hervorragend absolvierten Aufnahme zur Aufbewahrung ans Fensterbrett in meinem Büro geschraubt habe mit dem Mikrofonständer und es 10 Minuten drauf krachend zu Boden geflogen ist. Und ich hoffe, es performt weiterhin.
Ja, bis jetzt. Bis jetzt, also
bis jetzt funktioniert
es gut. Technisch passt. Du schaust halt aus, wie du ausschaust, aber das ist halt mit dem Mikrofon nicht zu retten.
Was waren das kürzeste, die kürzeste Zeitspanne, die ihr jemals ein Gadget gehabt habt, bevor ihr es kaputt gemacht habt? Also zum Beispiel Handy, neues Handy und sofort am ersten Tag Bildschirm hin.
Boah, ich glaube, sowas mache ich normal nicht. Also bei mir hält das immer ewig. Alles.
Was ist auch gar nicht mehr. Du warst es sicher.
Na, bei mir wäre es jetzt halt echt das Mikrofon gewesen, das wirklich nach der ersten Benutzung im Eimer war. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal nach langem Gequengele und langem Hin und Her und Korur geben, habe ich in Kempten beim Einkaufsausflug, habe ich so eine cartoonhafte Pistole gekriegt. Wenn man da drauf drückt, dann ist es so ein Leiterarm nach vorne gegangen, der vorne dann zwei so Saugnäpfe gehabt hat, die wie so eine Gabel zusammengehen. Das heißt, die Idee dahinter wäre gewesen, dass man quasi die Pistole betätigt, der Arm schießt nach vor, der Leiterarm, und mit dem kann man dann was klauen. Jemanden zum Beispiel, keine Ahnung, Kreditkarte aus der Hand stibitzen oder so. Mhm. Und das Ding hat es nicht heim geschafft über die Grenze. Das habe ich kaputt gekriegt, noch vor wir daheim waren wieder.
Ah, okay. Mir ist jetzt doch noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. War da, glaube ich, Fußball... EM? Nein, es muss früher gewesen sein. Auf jeden Fall hat es im Libro so ein Pack gegeben mit, ich weiß nicht, irgend so eine Ratsche und aber auch sowas, was wie so eine Tröte ist, wo man draufdruckt, aber halt die Luft muss man selber reinblasen, dass es halt so ein Trötengeräusch macht, so fürs Fußball.
Ein Vuvuzela.
Ja, sowas ähnliches, die Vorgänge von Wuso.
Vuvuzela.
Eigentlich Vuvuzela, ja.
Vuvuzela.
Vom Vuvuzela, der Vorgänger.
Vuvuzela.
Und das haben wir.
Uwe Seeler, der Vorsänger.
Ja. Auf jeden Fall, das waren so zwei Plastikteile, die man zusammengesteckt hat. Und oben war so eine Plastikmembran drauf, die halt dann vibriert hat, wenn man reingeblasen hat und so das Geräusch gemacht hat. Aber beim ersten Mal auspacken haben wir gedacht: Ja, das Plastik, das muss Ohr. Natürlich muss das Ohr. Und dann haben wir das Ohr gerissen und ist gar nicht gegangen. Und dann haben wir es aber Gott sei Dank sofort umtauschen dürfen und haben noch eins gekriegt.
Ja. Das ist ja. Original, das erinnert mich so original an den Michi, einen Freund von uns. Da habe ich Michi im Chris und mir Kasus mitgebracht. Ich glaube, da war ich irgendwie mit der Arbeit irgendwo und wollte ihnen was mitbringen und habe uns drei dann Kasus mitgebracht. Und der Michi nimmt sein Kasu in die Hand und ich weiß nicht, wisst ihr, wie ein Kasu ausschaut?
Das ist also so eine kleine Flöte fast schon, oder? So ähnlich.
Ja, das ist halt so ein längliches Rohr, so ein Metallrohr. Das hat nach zwei Dritteln eine Öffnung oben und da ist so ein Papier, so ein Reispapiermembran rein. Und
das ähnliche Prinzip, glaube ich, bei meiner Tröten.
Ja, genau. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man einzoomt. Also man muss da nicht einpusten, sondern man macht einfach mit den Lippen so, man summt halt so rein und dann klingt es, als ob es ein Ton wäre. Das heißt, man kann so tun, als würde man ein Instrument spielen mit dem, obwohl man im Prinzip nur summt. Das ist alles. Mhm. Und Michi kriegt es, schaut es an, hat es 10 Sekunden in der Hand, hey, was ist denn das? Und drückt mit dem Finger das Papier ein. Und denkt, ja, geil.
Was ist das? Ja. Hin.
Ja. Hin ist weißt du, was ich mir mal gewünscht hätte? Wenn einer so einen Laptop neu hat und dann einer den kriegt und meint, man kann den so umklappen, wie so die Yoga-Laptops und dann sofort auseinanderbricht.
Das neue MacBook.
Ratsch hin.
Ja? So, ich habe aufgrund der Technik, aufgrund der hoffentlich jetzt besser funktionierenden Technik mein Video ausgeschalten. Also ich bin noch da. Aber ich würde jetzt gerne ins Hauptthema leiten. Unser Hauptthema ist ja Vorgeblänkelheit, oder?
Ja, richtig. Aber das ist ja perfekt gerade gewesen schon, oder? Das war ja.
Jetzt hat es mich gerissen. Jetzt wäre unser Hauptthema und ich so, oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. Sie haben ein Hauptthema ausgesucht.
Ja.
Siehst du? Und Marco und ich sind wieder Hulk. Also wieder Bruce Banner, oder? Wo er fragt, wo er das schafft, das unter Kontrolle zu halten.
Ja.
Und dann sagt er, er ist einfach immer sauer.
Wir sind immer vorbereitet. Immer
wütend. Und wir sind einfach immer nicht vorbereitet.
Also nicht vorbereitet. Okay.
Ja. Okay, wer fängt
ich fange nämlich gleich an. Ich will anfangen nämlich
gleich. Okay, cool.
Damit es da ein bisschen ins Rollen kommt.
Was? Dann willst du mit sagen, unsere Trötengeschichten seien.
Ja, nein.
Scheiße.
Nein,
voll,
super. Unsere Trötengeschichten. Ja, das ist ein guter Pornotitel.
Stellt sich bei mir die erste Frage ist, wann war der Moment, wo du das erste Mal beim Podcast voll eingeschlafen bist? Wo der Marco und der Enti ihre Trötengeschichten ausgepackt haben. Nein, ich habe vorgeplänkelt. Ich habe was Top-Aktuelles, was ich über das aber nur kurz reden will. Ich weiß ja, alle, wir alle drei da im Popkulturbeischuss sind, wie sagt man, nachgewiesene, ausgewiesene Musical-Freaks.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, stimmt und, doch.
Und ich war gestern das Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, was sie von ihrem Bruder und seiner Frau gekriegt hat, nämlich Tina in Stuttgart, ist Tina Turner Musical. Und muss sagen, also die Tina Turner ist ja jedem ein Begriff und vor allem uns 80er-Jahr-Kinder auch ein Gehör. wir haben sie alle, also wir sind mit Tina Turner aufgewachsen. Meine Mama hat extrem viel Tina Turner gekocht. Und man kennt natürlich auch einige Ike and Tina Sachen. Und ich habe auch schon mal einen Film gesehen über sie. Und der hat ja wirklich ein unglaublich hardcore, zaches Leben gehabt. Also dass der das überhaupt überlebt hat mit dem Ike Turner, war ja ziemlich zach. Man muss sagen, ich bin immer wieder begeistert von Musicals. Und ich bin immer wieder begeistert von der unglaublichen Qualität von den Schauspielern. Auch da, also auch in Deutschland und so. Man redet immer von Broadway und London, aber auch in Deutschland oder auch in Amsterdam, Book of Mormons damals, das ist schon alles richtig, richtig gut. Und das war wirklich Gänsehaut und das läuft jetzt nicht mehr lange in Stuttgart, also wer sich es noch anschauen will, unbedingt noch anschauen. Und auch was sie da soundmäßig mit der Band auf die Beine gestellt haben, hey, puh, Hut ab, also echt mega, mega cool. Und man kriegt halt nochmal mehr mit vom Leben von der Tina Turner, das Mike eben auch bei so Biopics, Queen, Elton John oder Freddie Mercury, Elton John, dass da der Sound halt schon nochmal mehr Tragweite kriegt, finde ich, die Lieder. Und also wie gesagt, ich bin jetzt kein Tina Turner Fan, oder? Aber irgendwie, wenn du das zu ihr Leben siehst, einen Sound hast dazu, dann sind die Nummern schon ganz, haben schon nochmal ganz andere Tiefe, wie wenn es einfach so halt 100-mal bei der Mama im Autoradio gehört hast.
Hat sie einmal das Donnerkuppel-Outfit an während in dem Musical?
Ist Donnerkuppel-Outfit nicht, aber halt die Matten, oder?
Ah, okay,
also die Turner-Frisur. Und unglaublich, also die Darstellerin, wie die nachgemacht hat von den Bewegungen her und auch vom, was die für Stimmen gehabt hatte. Also, denke ich mir schon, so ein Persönchen, also so ein 1,60 Meter gefühlt, und lass da einen aus, ich hätte das Dilemma. Ja.
Ja. Dass da die Trötenmembran explodiert.
Da hast du die Trötenmembran raus.
Wo genau waren das in Stuttgart? Wo seid ihr da
gewesen? Apollo. Im SI Center hast du das, glaube ich, im Apollo Stages. Hm. Also da war Mary Poppins, Tarzan war da. Und witzig ist, Dina wird nur, oder wird nur in Stuttgart und in Sydney aufgeführt.
Gut. Boah, mich frisst echt ein bisschen der Neid, weil ich bin, wie du gesagt hast, wie du es angekündigt hast, ich bin vom Musical-Anfänger zum Liebhaber in kürzester Zeit avanciert, oder wie sagt man da? Mhm. Wir gehen ja im April, schauen wir uns jetzt nicht der Musical, also das letzte Musical, das ich war Moulin Rouge in Köln und im April schauen wir uns das Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child in Hamburg an.
Da bin ich sehr neidisch.
Ja, aber das Musical von der... Ich würde ja unbedingt so gern das Back to the Future Musical sehen. Das spielen sie in London jetzt gerade, glaube ich, London und Amsterdam.
Okay.
London war sie sicher, Amsterdam ist gefährliches
Halbwissen. Das schreit doch nach einem Herrenausflug.
Ein Herrenausflug nach Amsterdam.
Muss ich lieber London.
Wie wichtig für die Tina Turner in ihrer Karriere war eigentlich der Auftritt in Mad Max? Weil das ist schon etwas, was viele mit ihr verbinden. Aber wenn man ihre Karriere... Null, oder? Aber viele kennen sie
Ist nicht thematisiert worden und das Musical hat sie mitentwickelt. Also da, was eben so cool ist, weil beim Freddie Mercury Film, beim Elton John hat er, glaube ich, auch mitgearbeitet, beim Freddie Mercury Film war sie so, ja, ganz so war es nicht. Und beim Tina Turner Musical hat sie halt mitgearbeitet und hat da extra da die Rechteinhaber ihrer Songs angeschrieben. Das ist ja so eine Mini-Ausstellung noch. Und da ist halt der Brief abgedruckt, wo sie da die geschrieben hat und gesagt, ja, es war halt super, wenn man da die Lieder verwenden dürfen, weil sonst kann ich halt meine Geschichten nicht erzählen. Mhm. Und das ist halt ihr Projekt war, oder? Und das finde ich schon richtig cool. Und das, die hat sich ja dann in einen deutschen Marketing-Manager verliebt und ist ja mit dem dann auch alt geworden und hat ja dann in der Schweiz gelebt, ganz lang.
Das ist crazy, wie wichtig oder wie viele von so ganz berühmten Weltstars im Dachraum dann schlussendlich sich angesiedelt haben, oder?
Ja, ich glaube halt, dass die Connection London, Liverpool, Hamburg, Köln oder Hamburg vor allem, oder? Da war die Musikszene schon richtig da. Wie hat die Show geheißen, da die ganz bekannte Musikshow in Deutschland?
Mit Dieter Thomas Heck, meinst du?
Ja, genau.
Genau. Wo sogar die Fantastischen Vier aufgetreten sind einmal.
Ja, du musst halt denken, oder? Das sind halt einfach doch 80 Millionen Leute in Deutschland. Ja. Das ist jetzt nicht nix, oder?
Der David Bowie hat, glaube ich, in München gelebt eine Zeit lang. Jagger,
oder?
Ja.
Der Jagger war ja mit der anderen zusammen da, mit der Münchnerin, oder?
Freddie Mercury hat in München gelebt.
Freddie Mercury, ja.
Wie ist der Sänger von Genesis?
Falco.
Collins.
Phil Collins lebt am Bodensee, oder?
Ja. Ja? Okay.
Glaube, ja.
Okay.
Oder in der Schweiz.
Ja, war auf jeden Fall mega, mega cool. Das ist soweit mein aktuellstes Popkulturerlebnis. Aber auf jeden Fall, wer noch die Chance hat, ich schaue mal, wie lange es noch läuft, aber ich glaube nicht mehr ewig. Auf jeden Fall noch anschauen. Ist echt cool.
Der Mickey Rourke, glaube ich,
in der Nähe von. So, ich glaube, uraufgeführt worden ist es in Stuttgart. Weil ich habe es gerade gesehen, in Wien spielen sie das auch.
Stuttgart.
Bis 15.09.2024 läuft es noch.
Nicht schlecht.
Ja. Ja.
Ja. Das kann man sich anschauen, sagst du?
Kann man sich auf jeden Fall anschauen, ja.
Ja.
Wie ist das, was man sich noch anschauen kann?
Was denn?
Einen ziemlich außergewöhnlichen und sehr guten Film, den der Michi und ich uns im Leo-Kino angeschaut haben.
Oh, haben wir da gar nicht drüber geredet.
Und zwar Poor Things. Der ist jetzt schon eine Zeit lang im Kino und ich bin mir gar nicht sicher, ob es ihn überhaupt noch spielt bei der Veröffentlichung vom Podcast. Ich weiß, dass er die Woche, glaube ich, noch gelaufen ist, jetzt, wo wir aufnehmen. Neuer Film von, und jetzt kommt es wieder, jetzt kann ich einen Namen aussprechen, Giorgos Latimos. Tja, ist ein griechischer Schauspieler, Produzent und Regisseur und hat unter anderem gemacht The Lobster und Killing of a Sacred Deer und den werden vielleicht viele kennen, The Favorite, eben schon ebenfalls schon mit der Emma Stone, die jetzt auch bei Poor Things mitspielt. Und neben der Emma Stone spielen noch einige weitere Hochkaräter mit, nämlich der William Defoe, der Mark Ruffalo.
Der Ruff Markalo spielt mit.
Ruff Markalo. Wer noch? Jetzt fällt mir gar niemand mehr ein sonst.
Na, die aber drei waren eigentlich, glaube ich, die Haupt.
Ja, okay, aber das sind eh schon drei ziemliche...
Mehr. Drei A-Lister. Reicht für einen Film.
Und ja, Michi, ich lasse dir jetzt den Vortritt. Wie war dein Kinoerlebnis?
Weil ich eh noch nicht viel geredet habe heute. Ich muss jetzt doch nochmal revidieren. Dine Musical ist nur in Stuttgart. Das in Wien ist was anderes. Das ist so eine Tina Turner Show irgendwie. Also Stuttgart, it is für jeden, der sich das noch anschauen will. Der Film. Wie hat er nochmal geheißen? Pure Things? Nein.
Poor Things.
Poor Things, genau. Ja, ich bin ohne jegliche, also du hast gesagt, gehen wir Kino, ich hab gesagt, ja. Du hast gesagt, gehen wir Poor Things, ich hab gesagt, ja. Du hast gesagt, gehen wir Leo Kino, ich hab gesagt, ah, scheiße. Da gibt's kein Popcorn. Nein, war aber voll cool. Also da kann man dafür Bier trinken, ganz entspannt. Kommen die anderen Kinos mittlerweile auch. Aber Leo Kino ist schon immer ein ganz spezielles Kinoerlebnis, finde ich, weil da hast du halt deine Fischli und dein Glas Wein und deine Chips, die ich nicht einfach mit Hand genommen habe, weil ich sie nicht aufmachen habe können, weil sie einfach aus gefühlt aus einer Packung voll Chinellen waren. Also es ist angegriffen und es hat gebebt im ganzen Kinosaal, deswegen habe ich die dann nicht genossen, sondern nur mein Bier getrunken. Zum Film, ja, wow, eigentlich, muss ich sagen. Also nichts erwartet und dementsprechend weggeblasen worden vom Artstyle, von der schauspielerischen Leistung, von alle drei Hauptdarsteller und auch die Nebendarsteller. Also ich finde da zum Beispiel die Zuhälterin da in Paris. Paris sind sie da, glaube ich, oder?
Die Bordellbetreiberin. Die
Bordellbetreiberin,
ja,
die
habe ich auch
ziemlich cool gefunden. Ja. Extrem viele Nacktszenen, also wer die Emma Stone gern oben ohne sich und in verschwitzten Sex-Szenen dorthin, ab ins Kino mit euch.
Das hat mich auch überrascht,
wie
explizit die Sex-Szenen waren in dem Film. Ja, stimmt.
Ja. Also es muss, deswegen habe ich gedacht, okay, das kann kein amerikanischer Film sein. Das muss irgendwas Europäisches sein. Und es hat so einen ganzen leicht, es war alles immer ein bisschen grausig. Oder? Es war alles immer ein bisschen eklig, größtenteils.
Ja.
Also vor allem William Defoes Charakter.
Ja.
Und auch dann ihr Ausflug da ins Bordell.
Ja.
Und auch die gesamte Story ist halt total cruel, oder? Die ganze Story ist irgendwie, ja, sehr morbide. Ich fasse es kurz zusammen, der Andy wird dann die Story wahrscheinlich noch ausführlicher erklären. Es ist eine Frankenstein-Geschichte. Mhm. So wie dies beschreiben. Und Artstyle ist eine Mischung aus Wes Anderson meets wird der Stummfilm Carson?
Der Artist. Ja.
Schräge Kamerafahrten oft da, schräge Objektive, schräge wechselnde Sets von eben so der Artist-Style, so wirklich schwarz-weiß hin zu extrem abgefahrene Wes Anderson Sets gefühlt. Oder so ein bisschen die Tiefseetaucher-Style, ja. Also ganz schräg. Aber cool, echt cool.
Es ist, was mir auch speziell gut gefallen hat, war die Musik, die sehr traumhaft, seltsam ist, oft mehr rhythmische Geräusche ist einfach wie eigentlich Musik. Das hat der Cherskin Fendrix hat die Musik gemacht für den Film in Score, also extra für den Film geschrieben. Und der hat auch viel zum Film beigetragen. Mich hat schon gesagt, das ist eine Art Frankenstein-Geschichte. Für mich fast eher so eine Art Pinocchio-Geschichte, muss ich sagen. Weil man irgendwie eher beim Menschwerden zuschaut in sehr kurzer Zeit. Und du hast richtig genau, die Farben sind da sehr interessant. Je bewusster sie sich als Person wird, desto intensiver und saturierter werden die Farben, also wirklich von schwarz-weiß beginnend, wo sie quasi noch nichts, wo sie gar nicht weiß, wer sie ist und was das Leben ist, bis hin zu extrem gesättigt und voll auf die 12. Marco, du kannst dir jetzt ungefähr so vorstellen, wie meine Fernseheinstellung am Schluss dann.
Mhm. Die muss eigentlich immer schlimmer werden, eigentlich, oder? Merkst du das selber schon bei dir?
Nein.
So Monat für Monat drauf gehst mit den Einstellungen?
Nein, es geht. Geht es noch, geht, okay. Weil die Rebecca hat da noch was zu mitreden.
Für alle, die es nicht wissen, der Ente ist eine Stufe vor digitalem Nachschärfen. Ein. Oh. Das alles ausschaut wie eine spanische Telenovela.
Ey, aber wisst ihr, was meine absolute Hasseinstellung ist? Motion Flow. Wer will das? Und warum ist das bei allen Fernseher standardmäßig voll aufgedreht?
Was ist Motion Flow?
Ja, dass alles ausschaut wie eine Tirol heute Sendung. Das quasi so.
Achso, ja, das ist ja digitales Nachschärfen, oder? Das ist ja das.
Achso, ja. Das
alles aus wie so Video. Also wie spanische Telenovela.
Na, digitales Nachschärfen. Digitales Nachschärfen ist, glaube ich, was anderes. Der Motion Flow, der rechnet dir quasi zwischen die Bilder nur einmal Bilder dazu, dass alles 60 Hertz hat.
Und dann schaut aber das, was ich meine, ist, da gibt es dann kein Motion Blur mehr und kein Tiefenunschärfe und so.
Achso, ja, dann machen wir das Gleiche. Aber das ist High Frame im Kino und Motion Flow im Heimkino.
Ja, das finde ich das. Ich war, Entschuldigung, den kurzen Abschweifer, ich war mit dem Stefan voller Vorfreude, entweder in Hobbit oder in Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, in HDR im Kino. In Hobbit, glaube ich. Waren wir in HDR im Kino.
Beim Hobbit gewesen, ja.
Ja, stimmt, ja.
Und hey, wir sind aus und haben gesagt, hey, fuck, was ist das für ein scheiß Film? Und nicht wegen dem Film, der auch nicht gerade berauschend ist, sondern wegen dem HDR. Das war ja einfach, das ist ja so gegen alles, was Kino ist, bin ich, wow. Das schaut aus. Es hat irgendwie ausgeschaut wie du hast halt, also da hat gerade gefallen, dass irgendwo der Tontechniker noch ins Bild einsteigt. Weißt du, es war zu echt.
Es schaut halt alles irgendwie aus wie mit der Fernsehkamera gefilmt. Es schaut alles aus wie Zeit im Bild oder Tirol heute. Ja,
aber oder spanische Telenovela.
Das Gegenteil ist aber halt irgendwelche Nachtaufnahmen mit alten Filmen, wo man halt nichts mehr erkennt dann.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war sehr gewohnt.
Einen guten Sweet Spot geben, oder was?
Ja.
Was halbwegs okay
ist. Ja, UHD.
Also nochmal, um das mit dem Film abzuschließen, das war wirklich einer von den besseren Filmen, die ich im letzten halben Jahr gesehen habe, wenn nicht sogar der beste. Und das Kinderjahr 2024 kann so weitergehen, meiner Meinung nach, weil der hat mir wirklich extrem gut gefallen. Und wer den Regisseur kennt und der weiß eh, was der für Filme macht. Und wer den noch nicht kennt, möchte direkt, also nach Poor Things, den man auf alle Fälle gesehen haben muss, finde ich, The Lobster und The Favorite empfehlen. Weil das sind auch zwei richtig seltsame, richtig gute Filme.
Mhm. Ich habe jetzt gerade geschaut.
Ja, haben wir gerade auf der Liste gehabt, gell?
Glaube nicht, nein. Aber ich habe natürlich jetzt gerade parallel dazu die Oscar-Nominierungen angeschaut. Und sie ist ja nominiert, die Emma Stone, für Poor Things. Die anderen kenne ich jetzt nicht. Außer, nein, ich kenne gar nichts. Also, ich habe keinen einzigen Film, der da noch steht. Maestro, habt ihr das gesehen?
Nein.
Anatomy of a Fall.
Nein.
Killers of the Flower Moon.
Oh ja.
Hast du gesehen? Lily Gladstone?
Nein, gesehen.
Ja, so den Namen halt, kennt man ja.
Ja.
Und Nayet.
Nein.
Ja, das ist aber die Konkurrenz zur Emma Stone.
Gut, dass du es gerade sagst, Marco, weil nächste Woche können wir dann eigentlich aufnehmen zu den Oscars. Was machen? Dass wir das gleich, bitte Archivar, gleich aufnotieren.
Okay. Wenn ich noch, Marco, ist der Mark Ruffalo als bester Nebendarsteller gelistet?
Actor in a Supporting Role. Ja. Ist er.
Ja, hey, der Mark Ruffalo in dem Film, das ist die Performance seines Lebens. Holy shit, was holt der aus der Nebenrolle aus? Jeden Seitenblick, jedes Side-Eye, jeden Fluch, den er abgibt, jeden Satz, den er sagt, ist perfekt gespielt, finde ich. Der geht in der Rolle auf, das sieht man so selten in einem Film.
Ja, voll.
Ja.
Aber er ist auch in derselben Kategorie wie Ryan Gosling in Barbie. Also.
Nein, no chance. Hey, meiner Meinung nach, also...
Ruffalo besser, sagst du?
Ja, auf alle Fälle.
Aber ich habe jetzt Barbie auch nochmal angeschaut, das zweite Mal, gell, daheim. Und also da Ryan Gosling in Barbie, das ist schon auch ziemlich klasse. Also das ist schon wirklich...
Ja, aber vergleiche nochmal mit Mark Ruffalo in Poor Things.
Ja, ich weiß nicht.
Ey, der Mark Ruffalo, der reißt sich halt da die Seele aus dem Leib, hey, mit der Rolle. Das ist ja... Wie er den Typ... Ich würde gern einmal irgendwann... wird das einer von den letzten Filmen sein, wo man die Blu-ray kauft, weil ich möchte unbedingt das Making-of haben. Weil wie viel von dem, was er spielt, ist geskriptet und wie viel hat er improvisiert? Das dachte ich gern.
Manchmal gibt es überhaupt noch so Bonus-Features, wenn die überhaupt noch gefilmt und gemacht, dass man das rausfinden kann?
Boah, gute Frage, stimmt. Weiß jetzt gar nicht, ich hoffe.
Ja.
Kauf das einfach mal in der Sachse.
Genau. Du hast jetzt schon mal pre-ordern am besten.
Ja.
Nein. Ja, oder hast du schon?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Für die Zuhörerinnen, ich bin letzte Woche wieder mal geschämt worden auf WhatsApp, weil ich Kinokarten reserviert habe für die zwei anderen Jungs.
Ja, und jetzt mal schon mal.
Was für ein Scheiß-Move von mir.
Nein, jetzt erzähl mal, was wirklich alles
abgelaufen ist. Erzähl die ganze Geschichte.
Ja, erzähl die ganze Geschichte.
Also, der Michi hat gesagt, wir könnten nächste Woche aufnehmen und anschließend Tune im IMAX anschauen. Dann habe ich gesagt, shit, die einzige Vorstellung im IMAX wäre am Freitag, da bin ich nicht mehr da. Und dann habe ich gesagt, wir könnten aber OV Metropol gehen. Und dann habe ich auf die Metropol-Seite geschaut und gesehen, dass nur noch ganz, ganz wenig Karten frei sind und überhaupt bloß noch in der vierten Reihe. Dann habe ich vorsatzhalber reserviert und habe ihnen das gesagt, weil ich ganz genau gewusst habe, liebe Zuhörerinnen, wenn ich Karten reserviert hätte und wir hätten in der zweiten Reihe sitzen müssen, dann hätten sie mir den ganzen Film Ohrfeigen geben, ganz, ganz leise, dass es niemanden stört.
Mhm. Aber jetzt hast du noch ein Detail auslassen.
Was? Welches?
Ja, dass der Michi gesagt hat, übernächste Woche und ich zu der Konversation, ihr bleibt mir mitkrieg, ey, es habt schon alles ausgemacht und es sind schon Karten reserviert, bevor ich überhaupt gesagt habe, hey, habe ich Zeit, habe ich gar nichts. So war das.
Ja, ich habe wieder zugeschrieben, wir müssen die ja nicht nehmen. Okay,
ja.
Den Punkt gebe ich, habe überlegt.
Du hast für die falsche Woche irgendwas reserviert.
Okay, okay.
Weil das war der Michi so, hey, übernächste Woche, wie schaut es aus, machen wir das.
Ja, okay, ich habe das übernächste Woche überlesen.
In und meiner Begeisterung. Haben wir auch noch, ich muss auch sagen, ich bin ein großer Metropol-Fan, aber für Dune ist mir fast das IMAX wichtiger wie die OV. Weil jetzt im Vorgespräch der Marco und ich auch nochmal geredet.
Ja.
Ich bin im ersten gerade nochmal angefangen und da sind halt die Bilder schon einfach unglaublich bombastisch. Und das im IMAX ist halt, glaube ich, schon nochmal Next Level.
Ja, ich habe es mir dann auch gedacht. Und das nächste ist, ich glaube, ich kapiere es ja sonst nicht, hey, wie wenig ich von dem Film kapiert habe, obwohl so wenig passiert ist. Ihr habt die echt extrem schlecht verstanden, kommt mir vor. Beziehungsweise die Story ist schon ziemlich kompliziert, wenn man dahinter steigen will. Was genau da passiert.
Ja, voll wer mit wem und das, ja.
Ja, ob das die Woche ist oder nächste Woche oder so irgendwas, ja. Ganz einfach.
Ja. Jetzt Marco, du, was bringst du aufs Tablett?
Also, ich bin ja, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist, dass wir Always Sunny in Philadelphia erwähnen, aber ich bin jetzt durch
mit
Amazon Prime. Always Sunny in Philadelphia, 14. Staffel, fertig.
Oh.
Also alles, was momentan auf Amazon Prime ist, durchgebinged, würde ich jetzt fast sagen. Und, boah, dann habe ich mir natürlich, so wie es sich gehört, da auf YouTube die ganzen Bloopers angeschaut. Und teilweise ist halt da so viel improvisiert worden, das merkst du halt voll. Wie sie aber sich gegenseitig zum Lachen bringen. Es ist echt eine Freude, denen zuzuschauen, wie sie sich so irgendwie mit, wenn sie leider irgendwie eine Variante von einem Wort ändern, wie sie es aussprechen oder so, dass dann halt einer lachen muss und so, das ist echt lustig.
Hast du die Bloopers gesehen, wo der David Hornsby, der in Rickety Cricket spielt, wie er die Zitronen isst, mit dem sie ihn bezahlen, damit er beim Podcast...
Das ist so gut. Ja. Das ist ein Geräusch.
Irgendwann muss ich es doch auch mal schauen.
Ich horche gerade an den Podcast dazu, den It's Always Sunny Podcast, und da bin ich, glaube ich, jetzt bei der Hälfte von allen Folgen, die es momentan gibt, wo sie halt eigentlich immer nur die Folgen besprechen, aber auch zwischendurch einfach so Laber-Podcasts machen. Und in einer Folge haben sie David Hornsby eingeladen und holy shit, der Typ ist ein Mouth, hey. Alter, das ist ein lustiger, schlagfertiger Typ, leck mich am Arsch, hey. Und sie erwähnen halt auch das Zitronengeschichtel und dann macht er, dann sagen sie zu ihm, er will das Zitronengeräusch machen. Und dann macht er es so extrem lange, irgendwie so 20 Sekunden. Alle flippen aus.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wann irgendwelche neuen Sachen auf Amazon Prime kommen zu dem, aber ja.
Bist du jetzt traurig, dass es vorbei ist?
Ja, schon ein bisschen. Weil ich bin ja nicht einer, der irgendwie Sachen öfter anschaut oder so. Da probiere ich lieber was Neues aus, so wie Heroin. Das schon,
ja. Außer natürlich bei Always Sunny. Das ist letzte, wie oft hast du das schon gesehen?
Nein, einmal, jede Folge einmal.
Ah, okay.
Okay. Und halt die Bloopers und jetzt bin ich durch.
Okay.
Weil Rant geht weiter. Das regt mich eher auf. Bei Netflix und Amazon Prime weiß ich nicht, aber bei Netflix gibt es sicher mit, hey, magst du nochmal das anschauen oder den Film? Dann denke ich mir, na, machen das Leute anscheinend schon, weil sonst würden sie es nicht vorschlagen bei Netflix.
Ja,
ich schaue immer wieder dieselben Filme.
Ja, ich glaube, dass bei Serien das vor allem sehr verbreitet ist.
Ja, Serie ja, noch mehr wahrscheinlich, ja.
Ja.
Nein.
Nein. Aber Marco, ich habe, außer der Enti will noch mal eine halbe Stunde über Arbeit sein für die Ferien.
Nein,
passt. Ich hab sonst einen Serientipp für dich.
Echt? Ja, dann werde ich vielleicht sogar anschauen, nicht wie meine Tipps, die ist einfach immer ignoriert.
Genau.
Was hast du denn?
Also, eins, wo der Enti ein bisschen was drüber reden kann, vielleicht, ist Silo, habe ich fertig geschaut. Oder Silo.
Sehr gut.
Sehr coole Serie mit der Rebecca Ferguson. Die kennt man aus, unter anderem aus Mission Impossible, aus dem eben angesprochenen Dune, aus Greatest Showman, aus Dr. Sleep, aus Life, MIB International. Die hat wirklich einiges gespielt. Und das ist schon ganz eine coole Serie. Ich weiß, warum sie im Endeffekt gefällt, weil sie so ein bisschen Fallout-Vibes hat. Ja. Fallout, bevor man in Bunker verlässt, Vibes, oder?
Na, siehst du, ich mag das klaustrophobische, horrorhafte von dem.
Ja, und das, also als die Vorstellung, was führt man da für Leben? Also kurz, es geht mehrere hundert Stücke in die Tiefe gebautes Silo, nennen sie es. Also es ist ein Bunker eigentlich, wo sich alles um so eine Wendeltreppe in der Mitte abspielt, so wie ich das jetzt von der Optik her mitgekriegt habe. Und natürlich weiter oben leben die etwas Betuchteren und weiter unten leben dann die etwas weniger gut Situierten plus die das ganze Werk am Laufen halten. Es war es eigentlich auch keiner der Lebenden, das sind schon so viele Generationen da unten. Keiner der dort Lebenden war es eigentlich, warum sie in dem Silo leben. Und wer den Silo gebaut hat und warum der gebaut worden ist. Außerdem haben sie sich damit abgefunden, dass sie nicht raus dürfen. Hin und wieder geht wer vor die Tür, weil er entweder eine Straftat begangen hat oder weil er aus eigenen Stücken heraus sagt, er will raus. Und sobald man diese Worte gesprochen hat, gibt es auch kein Zurück mehr, dann muss man raus. Dann wird der rausgeschickt im Schutzanzug. Putzt dann immer so die Kamera ab, das ist immer so ein riesen Gathering, da stehen sie alle vor dem einzigen Screen, der quasi die Außenwelt zeigt. Und
ja, da würde ich gar nicht mehr sagen.
Ein paar Metern.
Der Mensch wollte spoilern, dass das eine Zukunftsvariante von Dschungelcamp ist, oder?
Ja, genau.
Wo man einfach sagt, ich will raus.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und da gibt's halt, da geht's halt dann um so eigentlich eine Hauptgeschichte in dieser Welt, die ein paar Verzweigungen hat, und ist cool. Ist so Miniserie, hat, wie viele Folgen hat sie denn? 8, oder?
Glaub ich. Ja,
aber ist schon abgeschlossen, sozusagen.
Staffel 1 ist abgeschlossen.
Also es geht weiter, okay.
Ich hoff's.
Nein, also, ist confirmed, dass
es weitergeht. Geht weiter, oder?
Ja.
Okay. Gott sei Dank. Was so schwer irgendwie, ja.
Also eigentlich geht es darum, um einen Keller mit so 100 Etagen. Also spielt es in Österreich Weiß man das?
Weiß man nicht. Kann sein. Kann sein.
Ja, Marco, für das kriegst du
ja.
Zeit. Da
gibt es Anklage jetzt.
Für das kriegst du Anzeige für den Schmäh.
Ja.
Nein, aber gut, oder Andy? Dir hat es auch getaugt?
Mir hat es super getaugt. Wahnsinnig gute Idee. Und was mir so getaugt hat bei dem Ganzen ist, dass die so eine eigene... Das spielt wohl in unserer Welt, weil sie finden immer wieder Artefakte, die Sachen sind aus unserer Welt, die es gibt. Also das schaut dann also aus wie Sachen aus unserer Welt.
Ein Bettspender zum Beispiel.
Ein Bettspender oder ein Camcorder. Aber in dem Silo haben sie eine Art von Technik, die es eigentlich nicht gibt, oder? Das ist eine eigene, oder Michi? Das ist eine eigene Art von, das haben sie extra für die Serie erfunden, glaube ich, oder?
Was meinst du, was?
Ja, den Look von der Technik, die sie haben. Also sie haben digitale Technik, aber nur so ganz auf dem Stand von den 70er, ja, aber dann doch wieder mehr. Also es ist ganz eine seltsame Art von Welt,
in der also Leben. Es ist schon neuer, weil sie haben eins der Artefakte, das sie finden, ist ja Festplatten. Also die schaut halt aus wie so ein 90er-Festplatten.
Ja, genau. Aber die Technik, die sie im Silo benutzen.
Die Technik, die sie im Silo selbst benutzen, die erlaubte Technik, ist ja so...
Ist seltsam, oder? Irgendwie.
Ja, so wie Star Wars.
Also ja,
es schaut
ja, genau,
modern so aus, aber es ist alt.
Ja, ja genau. Ja.
Also, ja. Also es ist echt cool. Es ist wirklich sehr cool.
Ja.
Und,
ja. Entschuldigung.
Ja.
Es hängt natürlich davon ab, auf welchem Streamingdienst das läuft, ob ich es dann schaue oder nicht. Ist wahrscheinlich auf dem Elfenbeinturm Großverdiener Streaming, oder? Ist das?
Apple TV
Plus. Ja, ist klar. Okay.
Auf dem Streaming, wo es keine schlechte Serie
gibt. Ja, ist leider der beste Streamingdienst, den es gibt, ja.
Ja.
Also der hat nur Singers. Also. Sorry.
Singles hat er leider.
Singers.
Singers. Was ist das so heutzutage? Ja. For real, for real.
Ja. 2010 auf die Punkrock-Alben hat es so krass.
For real.
In der Jugendsprache.
Ja.
Na, aber auf jeden Fall sehr cool.
Und du bist jetzt auch fertig mit der, also die 8.
Ich bin fertig mit der Staffel und hoffe, dass bald einmal eine neue kommt.
Mhm.
Die Ferguson hat das so die. Ich schaue dir so gern zu, hätte jetzt so zeitlose Schönheit wie die Tilda Swinton oder der Anson Mount, der in Captain Pike spielt bei Strange New Worlds. Sind die von den Top 10 schönsten Menschen, die es gibt, finde ich.
Objektiv. Also.
Ja. Ja, das ist schon.
Ja. Ich kriege gleich mit, die macht ja ganz viele Interviews, gerade wegen Dune halt. Und die kriegt halt auch immer voll sympathisch rüber. Das ist also recht lustig immer und zählt auch lustige Anekdoten.
Ja, die bricht relativ gegroundet da,
ja.
wenn man so weil ich es jetzt gerade gegoogelt habe, nochmal genau wie sie heißt und was sie so gemacht hat. Die hat jetzt auch ihre Fotodatenbank ist einfach total normal. Weißt du, da ist jetzt nicht irgendwie crazy stuff dabei. Also die ist einfach, glaube ich, ganz so coole. Ja, ganz cool.
Bei Mission Impossible hat sie die Ding gespielt, oder? Wo sie den Diamantendeal machen, oder? Im Hochhaus, oder? Nein.
Sie spielt bei dem von 2015, dem von 2018 und 2023 spielt sie mit. Also ich weiß gar nicht, was sie da genau macht. Sie spielt die Ilsa Faust, falls dir das was sagt.
Achso, nein, verwechselt sie, glaube ich. Im Mission Impossible.
Wow. Ist das eine Bösewichtin, oder? Uff, die Ilsa Faust.
Ja, oder Fan von dem... Ich
habe Mission Impossible mehr gesehen.
Von dem Goethe-Ding halt, ja.
Ja, ja. Genau. Goethe-Fan. Ja.
Nein, aber das ist einmal auf jeden Fall ein Tipp. Einer meiner zwei Tipps heute, falls ins Wort noch in der Bock.
Mhm. Ja. Soll ich noch Marco? Was?
Ja, bitte.
Ich habe so viel Gaming-mäßig zum Erzählen wieder. Ich muss jetzt selber auswählen. Blood West, glaube ich, erzähle ich, was Ende letztes Jahr released worden ist. Und so eine Mischung ist aus Stealth, Western plus ein bisschen Dark Souls, aber mit so, es sind jetzt keine Vampire, aber irgendwie so Monster Flair. Es hat wieder meinen geliebten Pixel-Look. Und es geht darum, dass du einfach so ein untoter Cowboy bist, der halt nicht sterben kann und immer wieder zum Leben erweckt wird. Und
wie heißt das nochmal, Entschuldigung?
Blood West.
Blood West.
Und es geht darum, eigentlich so, es sind drei größere Areale oder drei Chapters, wo man es mal spielt. Es ist ziemlich ein offenes Gebiet, du kannst eigentlich so die Objectives machen, wie du willst. Du redest mit ein paar Leuten, also es sind nicht so viele, aber ein paar Charaktere gibt es, mit denen man redet und die sagen, hey, bring mir da irgendwas, ich brauche irgendein Artefakt oder hey, säuber irgendein Gebiet oder sowas. Und du steigst Level und vergibst Skillpoints und findest immer bessere Ausrüstung. Und das Geile ist halt, dass es Wildwestwaffen hat. Und ich weiß nicht, was mir an dem so fasziniert, dass halt alles ein bisschen langsamer geht, das Nachladen dauert alles volle lang und teilweise haben Waffen halt nur einen Schuss und das klingt halt alles volle geil und das hat mich voll fasziniert und ja, dran gehalten am Game. Das ist echt, also ich sage jetzt nicht in Rekordzeit, weil es war zeitlang in Early Access und ich schaue jetzt schnell auf Steam. 25 Stunden habe ich insgesamt, also ja, so pro Chapter könnte man jetzt rechnen, 8 Stunden oder so irgendwas. Habe so ziemlich alles gemacht im Spiel und wenn man so ein bisschen auf das, so das Monster-Flair steht, also die Monster sind echt geil gemacht und die verhalten sich auch ziemlich cool, also die Kämpfe sind zwar ziemlich strategisch, also du kannst nicht einfach reinlaufen und alles niederschießen, du musst schon ein bisschen schleichen und schleichen ist auch schon ein wichtiger Aspekt mit, du kannst Skillpunkte halt vergeben, dass du ein bisschen besser schleichen kannst oder du kannst auch mit Pfeil und Bogen kämpfen, dass das dass die anderen Gegner nicht hören und so, ja, kämpft man sich durch so drei Gebiete, ich will jetzt nicht näher sagen, die unterscheiden sich schon ziemlich, aber man startet in so einem Canyon auf Nacht, wo halt also Geisterwesen um man sein. Ja, Story, ich gehe ein bisschen in den Hintergrund später, also ihr könnt jetzt am Ende nicht sagen, okay, das war jetzt, warum ich das alles gemacht habe im Spiel, so storymäßig, aber die Charaktere sind halt geil mit so Skeletttypen, die halt wie ein Cowboy nur ausschauen und dann Gitarre spielen nebenher, das ist genau meins.
Da muss ich jetzt gleich fragen, kannst du dich noch an Dark Watch erinnern?
Ja, genau. Das ist ziemlich ähnlich, was so Monster-Design angeht und so.
Aber das Dark hat aber Watch, nichts mit dem zu tun,
oder? Hat
das ist irgendwie ein Remake oder so. Nein. Weil das klingt auch so wie Dark Watch irgendwie.
Ist Dark Watch nicht auch irgendwie mit Vampiren was fix? Nein,
da war
so ein Monster-Ding eher.
Ja. Der Western-Typ, dem. Ja.
Ja. Auf jeden Fall habe ich das sehr genossen, das Spiel, muss ich sagen. Ist aber eher so ein Geheimtipp, würde ich sagen. Ist auch nicht für jeden.
Geht es zu deinen anderen Spiele?
Ja, so wie alle anderen muss ich spielen.
Ist das momentan nur auf Steam?
Ja. Kann aber sein, dass sie das.
Was hast du gesagt?
Nein, das ist wirklich rausgekommen dann Ende letztes Jahr.
Okay.
Mhm. Kann aber sein, dass sie das portieren für die Konsolen.
Ah, cool.
Aber es ist schon ziemlich. Ja, es wird schon funktionieren auf Konsole. Aber allein, man tut so viel auch im Inventory, so Platz schaffen und rum und die Gegenstände so drehen, dass man halt alles irgendwie so reinkriegt. Ich glaube, dass das auf Konsole jetzt nicht ganz so lustig ist.
Das hat bei Resident Evil funktioniert ja. Das ja jetzt mal.
Eigentlich müsste es schon funktionieren, ja.
Ja.
Ich glaube, es ist ein bisschen so Inventory Management da dabei ist, gell?
Ja.
Also, cool. Hört sich cool an. Ich würde auch gerne wieder mal ein bisschen mehr zocken, aber ich komme einfach gerade nicht so wie. Aber irgendwann wird es auch schon wieder ausgehen.
Ja, 5. Dezember ist rausgekommen, sage ich da. Und eben davor war es okay. Ein bisschen Early Access. Da habe ich es auch schon ein bisschen gespielt gehabt, aber dann, wo es rausgekommen ist, habe ich es eigentlich dann gefinisht und durchgespielt.
Ja.
Weil du sagst Early Access, ich habe mir Nightingale angeschaut auf dem Steam Deck.
Mhm.
Und ja. Boy, hey. Also.
Mussten optimiert werden.
Da muss noch einiges gemacht werden.
Habe ich gelesen, dass es am Steam Deck echt noch nicht kaufbar ist.
Ja, es ist relativ günstig und ich würde es auf jeden Fall gern spielen. Und ich glaube jetzt auch, dass das auch cool wird, aber ich werde es auf keinen Fall in dem Status jetzt spielen, weil ich glaube, das ruiniert mein Spiel. Ich war ein bisschen gelesen, es sind die Leute jetzt nicht so ganz zufrieden. Man muss dazu sagen, dass ein ziemlicher Hype aufgebaut worden ist um das Spiel und die Vorberichterstattung extrem positiv war. Und ich kann schon verstehen, dass jetzt einige Leute ein bisschen angepisst sind, weil offensichtlich spiegelt sich das ja nicht in der Erfahrung der Spieler jetzt wieder, die positive Vorberichterstattung. Auf dem Steam Deck ist es so, dass es momentan Core Rating hat für Steam Deck. Man kann es installieren und es funktioniert auch, weil sie eine Steuerung haben, die auf dem Controller, also mit dem Controller-Layout funktioniert. Aber es ist auf dem Steam Deck momentan echt sehr frickelig. Also,
Texte sind super winzig, oder?
Es ist, ja, die Texte sind mega winzig und es schaut halt echt, boah, ich weiß nicht, also ist das, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das mittlerweile schon Unreal Engine 5?
Boah, da sind jetzt einige Spiele rausgekommen mit Unreal Engine 5, aber ich wüsste nicht, ob es da ist.
Ich glaube eben, dass du, wenn du an deftigen Gaming-PC hattest, dass du dann wirklich sau viel grafisch aus dem Spiel ausholen kannst. Und für Steam Deck musst du halt wirklich alles, was geht, komplett nach unten schrauben. Und das sieht man im Spiel dann auch einfach an. Allein schon beim Character-Editor, da flickert es und flackert es. Also das ist schon, du siehst schon, da schnauft das Steam Deck schon ziemlich. Mhm. Ob man da was machen kann, weiß ich nicht. Ob das wirklich ein Spiel ist, ich sehe das immer weniger, dass ich Steam Deck für Spiele benutze, die dann wirklich 150 Stunden spiele, weil, ja, weiß ich nicht. Also sowas wie Vampire Survivor oder Stray, für das ist das Steam Deck perfekt. Aber
ja,
für wirklich...
Ja, ich glaube auch für so, jetzt gehen wir ins Bett und zock was.
Genau.
Oder haben wir auf die Couch und zock was.
Genau, aber für so, hey, ich mache mir jetzt einen Gaming-Abend und wirklich 3-4 Stunden lang mit dem Steam Deck, so sehe ich das nicht. Ich hoffe wirklich auf eine Konsolenportierung für Nightingale, weil ich das schon, das macht mir schon wirklich, das und Fallout London, das sind schon die zwei Spiele, auf die ich hart warte, muss ich sagen. Ja. Hm.
War es jetzt schon dein Beitrag oder hast du noch was?
Nein, das war anderes. Für Nightingale war es das. Also ich kann das momentan wirklich nicht empfehlen, sich das zu kaufen. Also auf keinen Fall, wenn man nur ein Steam Deck hat. Und für PC weiß ich nicht, ob sich das momentan lohnt, weil da muss wirklich, glaube ich, noch viel gemacht werden bei dem Spiel.
Okay. Ja. Ich hab noch einen weiteren Serientipp. Ich war mehr in der Welt der Serien unterwegs in letzter Zeit. Der Fall des Haus Usher oder The Fall of House Usher habe ich angeschaut auf Netflix. Mhm. Nicht fertig, also bitte noch nicht spoilern, falls ihr es gesehen habt schon. Und das war zum ersten, ist ohne Schmäh zum ersten Mal seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, dass mich in der ersten Episode vor allem was wirklich gegruselt hat. Also, dass ich wirklich auf der Couch gesessen bin und mir war echt, und ich habe echt so gedacht, wow, geil, jetzt habe ich ein bisschen Schiss.
Okay.
Und das habe ich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ich meine, ich habe den Ding nicht angeschaut. Geht's der Mama gut?
Ist nicht mehr so wichtig, ob es der Mama gut geht.
Ja. Aber der ist so gut gemacht. Also die Serie ist so gut und so unheimlich auf so viele Arten, dass ich echt begeistert war, dass ich dann auch weitergeschaut habe. Was nicht so gut funktioniert, ist das zum Einschlafen schauen. Wenn man dann so zwischendrin wieder aufwacht, das ist jetzt nicht so ideal. Aber es ist echt geil. Habt ihr es gesehen? Hat es irgendwer gesehen?
Nein.
Noch gar nichts? Andy auch nicht?
Nein. Aber du würdest jetzt nicht empfehlen, ein Shitload Salbei zu rachen und dann die Sendung schauen und einschlafen dabei?
Nein, gar nicht.
Okay.
Vor allem nicht einschlafen und dann aufwachen bei Szenen, die dann wirklich, also bei blöden Szenen aufzuwachen. Und das ist mir nämlich passiert, beziehungsweise ist es der Debbie und mir passiert, Man oder Debbie, weil wir sind auf der Couch einbänd, wir haben es geschaut, sind auf der Couch einbänd und haben mal halt gekuschelt und ich habe sie halt festgehalten und sie ist aufgewacht, wo gerade eine extrem grausige Szene war, Nahaufnahme von was grausigen und sie wacht in dem Moment auf und ich habe sie festgehalten, weil mir halt einfach beide eingeschlafen sein umarmt und sie gesagt, und sie wacht auf, sieht es, will weg und ich klammer mich voll an ihr fest, weil ich halt gebannt habe. Und das war auch der Super-GAU. Also das würde ich nicht empfehlen, aber auf jeden Fall anschauen. Kurz auch zur Story, jetzt in a nutshell. Es ist ein bisschen Succession mit Horror, mit Hardcore-Horror-Elemente.
Warte mal, also was verstehst du unter Hardcore-Horror?
Ja, halt. Ich lese jetzt ganz kurz da parallel schnell. Ich habe mir gesagt, eh aufgemacht, was auf Wikipedia steht. Kurz über die Handlung, was ich gerade sagen kann, was vielleicht so eh schon im Trailer oder so. Ja, genau, also ich lese dir nur den ersten Satz von Wikipedia vor. Roderick Usher, CEO eines milliardenschweren Pharmaunternehmens in Familienbesitz, erzählt dem Ermittler August Dupin seine Lebensgeschichte sowie die grausamen Umstände des Todes seiner 6 Kinder.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
Und es geht halt um das gesamte, einerseits die Kinder in dem Familienunternehmen, wo der Patriarch quasi das führt, also der Patriarch mit seiner Schwester quasi das führt, die Kinder unterschiedliche Positionen innehaben oder sich gerade ins Unternehmen einfighten wollen oder einkämmen wollen. Also das ist so ein bisschen der Succession-Teil, oder? Wo ich sage, das geht so viel um so Intrigen und der kann mit dem nicht und der kann mit dem nicht. Und dann geht es aber darum, wie die 6 Kinder zu Tode kommen. Und das ist halt unglaublich unheimlich und auch grausig zum Teil. Und das macht's, ist halt eine mega gute Kombo, die mich halt voll triggert, weil ich liebe halt so reiche Ami-Familien-Stories. Und das in jeder Ausführung, also Revenge oder auch Denver Clan, die neue Serie. Succession hat mir jetzt nicht so taugt, obwohl es jeder feiert, aber das ist mir irgendwie zu, keine Ahnung, was man da fällt mir irgendwas. Da sind mir die Charaktere irgendwie zu eigenartig. Aber das ist eine perfekte Mischung aus dem eben, also so quasi reiche Amis und wie sie zugrunde gehen. Oder halt, wie sie so Intrigen haben und so. Das ist echt cool. Also auf jeden Fall unbedingt anschauen, wer noch nach einer Serie sucht.
Also ich höre ja deine Beschreibung jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man muss dazu sagen, was ich über die Serie weiß, ist halt, dass es so eine Zusammenfassung und so ein Kondensat von so ziemlich alle berühmten Edgar Allan Poe Kurzgeschichten ist. Und da ja ein komplettes Bein als Tätowierfläche im Edgar Allan Poe gewidmet habe und seine Kurzgeschichten, will ich das natürlich, steht das schon ganz, ganz lang auf meiner Liste. Allerdings hat die Rebecca gesagt zu mir, ich soll doch auch Folge schauen und ihr dann sagen, ob es zu gruselig ist für sie. Und wenn ich das höre, dann kann ich jetzt schon sagen, es ist zu gruselig für sie wahrscheinlich.
Oder? Ja, das ist zu gruselig für sie. Also Rebecca, sorry. Aber ich glaube, dass es, also das ist, wie gesagt, ich bin, und die Debbie hat auch gesagt, wow, hey, du, ich sitze da neben dir und du bist ja voll nervös, also ich spüre, wie nervös du bist. Und sie, das ist normal nie. Also wir können uns alles anschauen, ich dachte da und denke mir, ja, oh, jetzt dreht er sich um, da steht wer. Ja, jetzt schaut wieder auf, wie, da ist wer. Ah, jetzt geht wer hinter ihm vorbei. Und da ist es so, dass zwar ähnliche Sachen passieren, aber die sind so perfekt getimed und so unerwartet, dass es einfach total unheimlich ist. Und das ist wirklich cool. Also das ist echt richtig gut.
Ja.
Es ist nicht, dass sie irgendwas neu machen oder so. Aber das macht echt Spaß. Also es macht richtig Spaß.
Cool.
Ja, schau gleich in dir und sag schon mal, wie es ein Tag.
Ja, weil bis zum nächsten Folgeblänkel auf alle Fälle ein bisschen geschaut haben.
Schick die Rebecca Marco? Ins Bett.
Ist und das auch wieder auf der besten Streaming-Plattform der Welt, Lei?
Nein, auf Netflix.
Ah, okay. Ja, dann Marco kann ich schauen.
Futureman haben wir nicht vergessen, gell?
Doch, das hast du vergessen.
Ich schon.
Das ist so wie Rocket League. Das ist schon lange vergessen.
Futureman ist der Song vom Elton John, oder? Ah, nein, es ist Rocketman.
Ja. Nein, Rocket League ist übrigens nicht vergessen. Hey. Das hat mich so genannt, das vergiss ich nicht.
Ja. Ja, ich hab mal Rocketman vom Elton John angekocht auf deinen Tipp hin, weil ich gemeint habe, das ist das, von dem du geredet hast, weil du hast von Rocket League und Futureman geredet.
Und ja. Er horcht Rocketman an. Auwe. Ja, das ist natürlich
Future League.
Wie schauen wir denn mit der Zeit aus?
Ja. Fertig ist. Was? 6 Minuten hast du noch. Marco darf vielleicht nochmal
was sagen. Ja, nein, genau. Endlich hast du sicher aber ganz was Wichtiges.
Nein, ich habe nichts Wichtiges.
Mach oder mal. Irgendwas Organisatorisches. Nein,
ich hätte noch einmal so eine Trötengeschichte, aber die hätte ich, glaube ich, schon erzählt.
Ja, ja, wenn gar nichts mehr ist, dann habe ich jetzt schon noch was. Und zwar eine Kleinigkeit. Eine unwichtige Kleinigkeit als Closer. Und zwar haben wir jetzt angefangen, Star Trek Next Generation von 0, also von Episode 1, Season 1 anzuschauen. Und oh boy, hey, habe ich da einiges vergessen. Hey, was sind die ersten paar Staffeln, in den ersten zwei Staffeln passiert? Wir sind jetzt bei Episode 9, glaube ich, bei Staffel 2. Und ich habe in meinem Kopf, dass es brutal viele Folgen mit der Tasha Yar gibt, aber die stirbt nach zwei Dritteln der ersten Season.
Ja, ich hab immer gemeint, das ist es gibt die Blonde, der mit dem, was ist da, irgendwie so ein Schleim, ne? Was ist da?
Ja, so ein schwarzes Teerwesen tötet, genau, sie ja. Dann. So ganz nebenbei irgendwie, so ganz komisch. Und ich habe immer gemeint, hey, die ist, keine Ahnung, dass die irgendwie die Hälfte von der Serie dabei war, weil stirbt ihr mitten in der ersten Season. Also es gibt gleich ganz, ganz wenige Folgen mit der Tasha Yar. Und die haben sie so aufgebaut. Und dann auf einmal, ich frage mich, was der Grund war, dass sie den Charakter so killen. Und was neu in der ersten Season ist, wenn man gedacht hat, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf, der Wesley Crusher, der Will Wheaton, spielt den Sohn von der Beverly Crusher, der dann Fähnrich wird. Das englische Wort ist irgendwie seltsam, das haben wir nicht gemerkt. Und irgendjemand am Set von Star Trek Next Generation hat entschieden, dass der Wesley Crusher jedes Mal in Season 1, wenn er zu sehen ist, hat er irgendeinen abgedrehten LSD-Norweger-Bulli an. Das hat mich richtig fertig gemacht. Jedes Mal, wenn man ihn sieht, offensichtlich haben junge Leute in der Zukunft so total abgedrehte Space-Norweger-Bulli in ihrer Freizeit an. Das war wirklich ein Wahnsinn. Da war einer verrückter wie der andere. Und dann irgendwann, wo er dann Fähnrich wird, das ist ja auch schon in der ersten Staffel, da haben sie ihm in der ersten Staffel so nicht ganz so abgedrehten Bulli gegönnt, den er dann ab dann anhaben darf. Und dann ab der zweiten Staffel hat er schon so ein, ich glaube, das ist schon so eine Art Uniform, da hat er so einen, immer noch so einen komischen Pulli, aber einen halbwegs normalen. Und ich glaube, irgendwann kriegt er dann eine Uniform im Laufe der. Aber die Norweger Bullis vom Wesley Crusher, der.
Und du hast auch gemeint, dass der Riker einen Bart hat, gell?
Der Riker hat die komplette erste Season keinen Bart und dann aber gleich schon. Und dann gibt es in der Episode 6, glaube ich, gibt es Episode 6, Season 2, gibt es eine Szene, wo der Schizoid Man heißt die Episode, weil die Nummer stimmt, glaube ich, nicht der Schizoid Man. Da sieht man in Data ganz am Anfang und da verarschen es, glaube ich, in Jonathan Frakes. Da ist es also eine Szene, wie der Data in Geordi und die Deanna Troi in sein Quartier bittet. Und dann hat er sich so einen Bart, so einen exakt gleichen Bart, wie der Jonathan Frakes hat. Hat er sich dann so aufgepappt. Und ja, macht ihn dann so ein bisschen nach, so in ja, da wirkt man doch viel menschlicher, wenn man den. Und wenn man sich die Szene anschaut, dann glaube ich, hat die Schauspielerin, die Deanna Troi spielt, die hat, glaube ich, nicht gewusst, was auf sie zukommt in dem Moment. Weil die Reaktion, wie sie in Data mit Bart sieht, hey, ist. Wirkt irgendwie natürlich. Sie muss dann gehen.
Ich finde es super, dass der Andy ist. Er macht noch was Clowns auf zum Schluss und dann ist es Star Trek Next Generation.
Nein, also wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Die erste Episode und wir sind jetzt bei der Hälfte von der zweiten Episode, zeichnen sich durch ziemlich große sexuelle durch
Spannung.
Ja, genau, ziemlich breit.
Zwischen dir und der Rebecca, oder was? Habt ihr dann aufgehört deswegen?
Das ist der Grund, wieso wir geheiratet haben. So. Wir haben ziemlich viel sexuelle Spannung über die ganze erste Season verteilt.
Also zwischen dir und dem Riker, oder was meinst du jetzt?
Zwischen mir und dem Riker, zwischen der Rebecca und dem Data, zwischen mir und der Rebecca. Alle. Generell, wenn man Next Generation erste Season schaut, wird man einfach, da liegt Geilheit in der Luft, wenn man den...
Gamsig.
Ja, da wird man.
Sierig.
Alle werden ganz sierig und. Ja, genau.
Jetzt noch zum Abschluss, wirklich zum Abschluss, kurze Frage. Da haben wir, glaube ich, schon mal geredet und ihr habt gleich beide das Gleiche gesagt. Bester Star Trek-Kapitän?
Ja, der Luke Skywalker. Was da lacht
keiner? Lando Calrissian. Doch, unsere Hörer und Hörerinnen lachen.
Ich habe jetzt kurz, du hast es gesagt und ich habe mir gedacht, fuck, ich muss mir noch was Dümmeres ausdenken.
Ja.
Ich finde das Sepp Forcher.
War nicht
Gott
schlecht.
Gott hab ihn selig.
Nachdem ich unsere Star Trek hörenden Hörerinnen und Hörer, Star Trek schauenden ja, respektiere und deswegen eine richtige Antwort gebe, weil
der Jean-Luc
interessiert. Für mich ist es der Jean-Luc.
Ja. Oder?
Weil ich denke, vom Jean-Luc kann man auch fürs richtige Leben Sachen lernen. Der ist einfach
ja,
der
vom ist gut. Kirk schon auch, oder?
Vom Kirk auch. Geh einfach
voll auf den Planeten
ein, hol dir die Häuptlingstochter,
genau.
Bring alles durcheinander und dann haust du wieder ab als Held.
Für mich ist es der Captain Pike, weil der hat Best of Both Worlds. Der hat das Charisma und den Sexappeal vom Kirk und die Altersmilde und die Weisheit von Picard.
Gut. Wir merken schon, im Anti ist jetzt gerade sexuelle Vibes sind ihm jetzt sehr wichtig. Deswegen entlassen wir ihn jetzt in seinen wohlverdienten Feierabend mit dieser Aussage, dass für ihn wichtig ist, dass er älterer Kapitän ein bisschen einen sexuellen Vibe hat.
Ja, der hat halt Erfahrung, hey. Das ist
genau.
Hey, für mich Star Trek Next Generation Episode 1 sexiest TV Series 1988. Sag's,
ja,
wie es ist.
Der Captain muss sich halt mit Steuerknüppel auskennen. So ist es.
Richtig.
Genau. Bevor wir jetzt noch ins Vollpubertäre abdriften, sag ich mal von meiner Seite Bon Voyage. Schöne Reise mit der Enterprise in euer Wochenende oder eure Freizeit oder in die Arbeit, wohin ihr gerade unterwegs seid, während ihr uns hocht. Und hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es jetzt bald wirklich schaffen, dass wir wieder live aufnehmen und danach auch ins Kino gehen, weil ich unbedingt Dune 2 sehen will. Und deswegen von mir Dankeschön, danke fürs Zuhören, danke fürs Following auf Instagram und ja, erzählt uns weiter. Wir freuen uns, wenn wir Hörer und Hörerinnen gewinnen. Das war's von mir. Bis baldigst. Tschüssi.
Mir hat es auch wieder sau viel Spaß gemacht, um ein Callback auf Poor Things zu machen noch. Die Episode mit Enk war formidable. Und ja, habt viel Spaß mit unserem Podcast. Mit unserem Podcast und auch mit unseren Podcasts, falls ihr nicht alle gehört habt. Ich empfehle Season 2, Jahrgang 2022, speziell die Weihnachtsepisode 2022. Das ist jetzt Koschme, horcht sich die an, mit Wrestling-Tipps und allem. Und wir hören uns die nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
Ja, und bleibt sexy und cool. Boris. Ciao.
Tschüss.
Ciao.